Liebe Brüder und Schwestern, unsere Schwester Silke Schweighöfer ist heute zum letzten Mal bei uns vor ihrer Ausreise nach Pakistan. Ihr Termin hat sich ein klein wenig geändert. Ich denke, ich höre um 20 nach mit meinen Ausführungen auf. Dann kann sie uns sagen, wie der Fahrplan jetzt aussieht. Wir können für sie beten und ihr noch unsere guten Wünsche mitgeben. Wir wollen nun zunächst einige Verse aus Johannes 10 lesen. Wir lesen Johannes 10 von Vers 27 bis 30. Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie gehen nicht verloren ewiglich. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Ich und der Vater sind eins. Liebe Brüder und Schwestern, die Tatsache, dass die Gläubigen und die Knechte Gottes in der Bibel hin und wieder als Schafe gesehen werden, hat schon zu viel Spott bei Ungläubigen geführt. Und die sagen dann von den Gläubigen, ja, die Schäflein, die sind bereit, alles zu glauben, die sind so wirklich die ganz dummen Leute. Wenn wir aber dann an David denken, dann passt das Bild nicht. David war weder dumm noch weich. Er war außerordentlich klug. Es wird so gesagt, er wäre sehr listig. Er war sehr stark. Er konnte sehr hart sein. Und er kannte Gott als seinen Hirten. Und er hat den wunderbaren Psalm geschrieben, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Also lassen wir uns da ja nicht von einschüchtern. Es ist eine Ehre, zur Herde unseres Herrn zu gehören. In diesem Kapitel, im 10. Kapitel des Johannesevangeliums, bezeichnet der Herr Jesus sich als den guten Hirten. Und er sagt auch, dass es auch andere Hirten gibt, die sich an der Herde bereichern. Er aber ist der gute Hirte und er lässt sein Leben für die Schafe. Ein Schaf ist ein schwaches Tier. Es hat einen mächtigen Feind, jedenfalls in den Ländern, in denen die Bibel geschrieben wurde, den Wolf. Es hat nicht die geringste Aussicht, sich zu wehren. Es ist ganz auf den Hirten angewiesen. Und wir dürfen uns freuen, dass wir einen guten Hirten haben, der für uns sorgt. Nun beschreibt der Herr Jesus zunächst das Verhältnis der Schafe zu ihm mit vier Verben. Das erste heißt hören, das zweite kennen, das dritte folgen, das vierte geben. Und es geht immer abwechselnd. Einmal wird gesagt, was die Schafe tun, dann was der Herr tut, dann wieder die Schafe, dann wieder der Herr. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben. Diese vier Dinge kennzeichnen das Verhältnis der Schafe zum guten Hirten. Und von diesen vier Dingen darf nichts fehlen. Das muss alles da sein. Hören, kennen, folgen und geben. Sehen wir uns zunächst einmal den Begriff Hören an. Wir Menschen können sprechen, das kann kein Tier. Der meint, wir stammen von den Tieren ab, der müsste das einmal erklären, woher die Sprache gekommen ist. Die Sprache ist das Mittel, mit dem wir uns verständigen, mit dem wir Informationen weitergeben. Ohne Sprache gäbe es keine Bildung, gäbe es keinen Austausch, ohne Sprache gäbe es darum auch keine rechte Gemeinschaft. Nun kann man natürlich das Wort auch drucken, und das ist auch schon in alter Zeit geschehen, oder schreiben, aber das ist ein mühsamer Weg, und wir wissen erst seit der Buchdruckerkunst, und ich glaube, die wurde etwa um 1500 erfunden, erst seit der Zeit sind gedruckte Schriften allen zugänglich. Gott hat beide Wege benutzt. Er hat zunächst zu seinem Volk gesprochen, durch die Propheten, und er hat es dann auch schriftlich niedergelegt, damit sie immer wüssten, was gesagt worden war. Die Bibel betont nun die Notwendigkeit des Hörens in einer ganz auffälligen Weise. Und schon die Tatsache, dass das so oft und so nachdrücklich gesagt wird, zeigt, dass wir im Allgemeinen gar nicht bereit sind zu hören. Ich will einmal einige Sätze vorlesen aus den Sprüchen. In den Sprüchen will Salomo uns sagen, wie ein Mensch sich verhalten soll. Und vom 10. Kapitel an gibt er Anweisungen im Einzelnen. Aber in den ersten Kapiteln drängt er aufs Hören. Kapitel 1, Vers 8. Höre, mein Sohn, die Unterweisung deines Vaters und verlass nicht die Belehrung deiner Mutter. 3, Vers 11. Mein Sohn, verwirf nicht die Unterweisung Jahwes und lass dich seine Zucht nicht verdrießen. 5, Vers 7. Nun denn, ihr Söhne, höret auf mich und weichet nicht ab von dem Wort meines Mundes. Das sind nun 3 Kostproben, es ließen sich viele, viele mehr finden. Ein besonders hartes Wort steht in 1. Samuel 25, Vers 17, am Ende des Verses. Da berichtet ein Knecht eines Mannes, der Nabal heißt, der Frau Nabals, was Nabal für ein Mann ist. Und er fasst das in die Worte zusammen, auch ist er, dieser Nabal, ein solcher Sohn Belials, dass nicht mit ihm gesprochen werden kann. Ein Sohn Belials, Belial war ein Name für den Teufel, das heißt so viel wie ein völlig gottloser, böser Mensch. Und das Kennzeichen dieses bösen Menschen ist, man kann nicht mit ihm sprechen. Also man kommt nicht an ihn heran. Er lässt sich einfach nichts sagen. Wenn wir der Bibel folgen, dann sind wir immer auf Unterweisung angewiesen. Gott will uns belehren. Wir lesen das im Psalm 32. Mein Auge auf dich richtend will ich dir raten. Und ich glaube, es gibt nichts, was wir so sehr übel nehmen wie Unterweisung. Nun wird der Herr Jesus das Wort genannt. In Johannes 1 heißt es, im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott, dieses war im Anfang bei Gott. Also diesen Namen bekommt er. Und wenn der Herr zurückblickt auf seine Tätigkeit im Gebet zum Vater, dann sagt er, ich habe ihnen, den Menschen, dein Wort gegeben. Also es geht immer um das Wort Gottes, das uns gegeben wird. Ich habe ihnen dein Wort gegeben. Aber wie wir schon hörten, ist bei weitem nicht jeder bereit zu hören. Auch wenn wir sprechen, will nicht jeder hören. Jetzt müssen wir uns darüber im Klaren sein, wenn einer nicht auf uns hören will, kann das durchaus an uns liegen. Wenn der sagt, das höre ich mir doch nicht an, kann der recht haben. Wenn aber Gott spricht, dann kann man nicht sagen, es liegt an dem Hörenden. Dann müssen wir sagen, es liegt an dem Redenden. Dann müssen wir sagen, der Redende, der ist in Ordnung, es liegt an mir, der ich nicht hören will. Gott ist mit all seinen Worten nicht angekommen bei seinem Volk. Auch darüber einige Verse. In Jesaja 53, ich denke, das wissen wir alle auswendig, heißt der erste Vers, Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Da hat der Prophet Jesaja die Botschaft Gottes ausgerufen und er kommt zu dem Ergebnis, die hören gar nicht hin, die glauben gar nicht. Noch radikaler ist das, was wir beim Propheten Jeremia lesen. Und auch da will ich einiges vorlesen. Zunächst Jeremia 7, Vers 25 und 26. Von dem Tage an, da eure Väter aus dem Lande Ägypten auszogen, bis auf diesen Tag, habe ich alle meine Knechte, die Propheten, zu euch gesandt, täglich frühe mich aufmachend und sendend. Aber sie haben nicht auf mich gehört und ihr Ohr nicht geneigt und sie haben ihren Nacken verhärtet, haben es ärger gemacht als ihre Väter. Dann will ich aus dem Propheten Jeremia, noch aus dem 22. Kapitel, ein sehr bekanntes Wort lesen. 22, Vers 29. O Land, 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 höre das Wort des Herrn. Der Prophet weiß gar nicht mehr, wie er Aufmerksamkeit erzeugen kann. Er hat das Gefühl, er spricht gegen eine Wand. Darum ruft er sie so an. Dann will ich noch ein Wort aus Psalm 81 lesen. 81, Vers 13. Das ist keine Aufforderung zu hören. Es ist eine Klage über das, was den Israeliten verloren gegangen ist, weil sie nicht hören. O, dass mein Volk auf mich gehört, dass Israel in meinen Wegen gewandelt wäre. Wie bald würde ich ihre Feinde gebeugt und meine Hand gewendet haben gegen ihre Bedränger. Was muss es bloß für Gott sein, wenn er, der Allmächtige, versucht, uns zu sagen, was wir tun sollen und wie wir uns verhalten sollen, und wir, die Kleinen, die so wenig wissen, wissen es immer noch besser als er, tun nicht, was er uns sagt. Auch der Herr Jesus ist nicht angekommen. Er hat mehrere Male das Wort gebraucht, wer Ohren hat zu hören, der höre. Eigentlich Ironie. Wir haben doch alle Ohren, nicht wahr? Und taube Menschen sind doch sehr selten. Hier im Saal sitzt keiner. Aber er sagt, wer Ohren hat zu hören. Ich will einmal etwas drastisch sagen. Wer noch solche Dinge an seinem Kopf hat, mit denen man hören kann, der soll sie jetzt aufmachen. Es kommt was Wichtiges. Und wie oft hat der Herr das gesagt? Wer Ohren hat, der hören, der höre. Und denken wir an die 7 Sendschreiben. In jedem Sendschreiben heißt es, wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Versammlungen sagt. Das ist also unser Problem. Wir können hören, wir tun es bloß meist nicht. Noch einige Worte, die uns das näher zeigen, das Verhältnis des Herrn zu denen, mit denen er zu tun hatte. Aus Johannes 8. Da haben wir ja die langen Gespräche des Herrn mit den Juden. Und dann heißt es in 8, Vers 43. Warum versteht ihr meine Sprache nicht, weil ihr mein Wort nicht hören könnt? Dann Vers 47. Wer aus Gott ist, hört die Worte Gottes. Darum hört ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Das sind sehr aufschlussreiche Verse. Hier wird uns gesagt, dass jeder von uns einen bestimmten Standpunkt hat. Da ist einer aus Gott, in Gott gegründet. Wenn der Herr spricht, hört er sofort. Da ist einer, der hat keine Verbindung zu Gott. Und wenn jetzt gesprochen wird, dann hört er nicht. Warum hört ihr nicht? Weil ihr nicht aus Gott seid. Am schwersten war es für den Herrn, mit den religiösen Menschen klarzukommen. Man hätte gedacht, die hätten ihn am besten verstanden. Man hätte gedacht, die hätten die Voraussetzungen mitgebracht. Das wird uns doch heute immer gesagt. die Theologen sehen in uns doch Laien und sagen, ihr seid doch gar nicht in der Lage, die Bibel zu verstehen. Nun, das waren Schriftgelehrte, die brachten doch Voraussetzungen mit. Und gerade die verstanden den Herrn nicht. Es waren Leute, die Gott suchten, die die Bibel kannten. Was war falsch? Sie hatten an irgendeiner Stelle die Weiche falsch gestellt. Und jetzt waren sie ab vom geraden Weg, jetzt konnten sie den Herrn nicht mehr hören. Dahin können wir kommen. Denken wir an das Wort in Johannes 5, Vers 39. Es sind 5 Aussagen. Die 3 ersten sind so schön, dass man meinen sollte, die Leute, von denen das gesagt wird, die kommen ganz bestimmt zurecht. Der sagt, ihr erforscht die Schriften. Ist doch wunderbar. Und sie sind es, die, und ihr meinet, in ihnen ewiges Leben zu haben. Ist doch herrlich, wenn ein Mensch das ewige Leben sucht. Und sie sind es, die von mir zeugen. Ach, man möchte meinen, jetzt sind die ganz nah dran. Und da kommt die kalte Dusche. Und ihr wollt nicht zu mir kommen, auf das ihr Leben habt. Ich sag's nur einmal. Ihr forscht die Schriften. Ihr sucht das ewige Leben. Nein, ich will es aber vorlesen. Das ist Johannes 5, Vers 39. Ihr forscht die Schriften, denn ihr meinet, in ihnen ewiges Leben zu haben, und sie sind es, die von mir zeugen, und ihr wollt nicht zu mir kommen, auf das ihr Leben habt. So kann ein Mensch sich vorher festlegen, dann kann er Gott nicht mehr verstehen. Jetzt müssen wir eins wissen. Dahin kommt nie ein Mensch ohne eigene Schuld. Wenn einer dasteht, dann hat er sich irgendwo bewusst über den Willen Gottes hinweg gesetzt. Und dann kommt der Augenblick, an dem er nicht mehr zurück kann. Ganz eindeutig waren Jesu größte Gegner die religiösen Menschen in Jerusalem, die hohen Priester, die Schriftgelehrten. Mit denen konnte er nicht sprechen. Die Zöllner und die Dirnen, die hatten ein Ohr für ihn. Die haben sich ja noch nicht geistlich festgelegt. Die waren ansprechbar. Die Theologischen konnten nicht mehr erreicht werden. Und nun sagt der Herr von den Schafen, meine Schafe hören meine Stimme. Das heißt also, wenn ich ein Schaf in der Herde Jesu bin, habe ich ein Ohr für das, was er sagt. Da sind andere, die hören dasselbe. Kommt bei denen überhaupt nicht an. Ich kann das nicht verstehen. Ich denke, da steht es doch ganz klar, ist doch alles richtig. Nein, die lesen etwas ganz anderes daraus. Dann ist da noch etwas. Die Schafe kennen die Stimme des Hirten. Mir hat mal jemand Folgendes erzählt. Da waren 2 Schafherden, waren zusammen, und die Schafe waren alle durcheinander gelaufen. Die beiden Schäfer standen dabei. Jetzt fragte einer einen der Hirten, wie kriegt ihr die denn wieder auseinander? Kein Problem, sagte der. Ich brauche sie nur zu rufen. Die kennen meine Stimme, wenn ich rufe, kommen alle, die mir gehören. Und wenn der andere ruft, kommen alle seine. Man hat sogar einen Versuch gemacht, dass jemand sich so anzog wie der Hirte, vielleicht Hut aufsetzte, Mantel anzog, dann die Schafe rief, war nichts zu machen. Die Schafe kennen die Stimme des guten Hirten. Ist einfach ein Kennzeichen von ihnen. Es gibt ja immer wieder Verführer. Bruder Urbart schrieb jetzt einen Rundbrief aus Brasilien und er sagte, viele zum Glauben gekommen. Die große Gefahr ist die, da sind so viele andere Gruppen, die sich auf die stürzen, die den Herrn angenommen haben. Ist ja immer das Leichteste, ist ja nicht wahr? Wenn da einer schon mal auf die Seite Jesu getreten ist, dann kann ich den vielleicht noch ein klein bisschen weiterbiegen und dann habe ich ihn bei mir. Das haben die Juden ja auch gemacht. Die zogen durchs Land, dahin, wo Paulus gewesen war, und versuchten jetzt die Gläubigen für das Gesetz zu gewinnen. Und so ist das auch in der Gegend in Brasilien, wo Bruder Urbart ist. aber die Echten, die kennen die Stimme des Hirten. An die kommt man nicht heran. Nun kommt der nächste Satz. Ich kenne sie. Ach, da könnte man meinen, klar, der Herr kennt die Seinen. Ist das denn so wichtig? Es ist überaus wichtig, und ich will zwei Bibelstellen vorlesen, die uns das zeigen. Der Herr Jesus muss dich und mich kennen. Ich betone, muss. Wenn er uns nicht kennt, ist alles vorbei. Die erste Stelle, die wir lesen, steht in Matthäus 25. In diesem Kapitel finden wir das Gleichnis von den 12 Jungfrauen, von den 10 Jungfrauen. Matthäus 25. Und wir wissen ja, dass von den 10 Jungfrauen nur 5 genügend Öl hatten. Sie werden die Klugen genannt. Und die 5 anderen hatten zu wenig. Und nun kommt der Bräutigam. Und dann heißt es, um Mitternacht aber entstand ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam geht aus ihm entgegen. Da standen alle jene Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebet uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Die Klugen aber antworteten und sagten, nicht also, damit es nicht etwa für uns und euch nicht ausreiche. Geht lieber zu den Verkäufern und kauft für euch selbst. Als sie aber hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm ein zur Hochzeit. Und die Tür wurde verschlossen. Später aber kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, tue uns auf. Er beantwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Eigenartig, dass der Herr sie damit ablehnt. Er hat nicht gesagt, ihr kommt zu spät. Ihr hättet eine Stunde eher kommen müssen. Er hat auch nicht gesagt, als ich kam, da war der nicht vorbereitet. Hat er auch nicht gesagt. Er sagt, ich kenne euch nicht. Es ist also unerlässlich, dass der Herr mich kennt. Jetzt wollen wir eine zweite Stelle lesen, die das noch einmal bestätigt. Die steht in Lukas 13. Lukas 13, und da lesen wir Vers 25. Ach, wir können auch 24 lesen. Ringet danach, durch die enge Pforte einzugehen, denn viele, sage ich euch, werden einzugehen suchen und werden es nicht vermögen. Von da an, wenn der Hausherr aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat, werdet ihr anfangen, draußen zu stehen und an die Tür zu klopfen und zu sagen, Herr, tu uns auf. Und er wird antworten und zu euch sagen, ich kenne euch nicht, woher ihr seid. Aber diese lassen sich nicht abwälzen. Alsdann werdet ihr anfangen zu sagen, wir haben vor dir gegessen und getrunken und auf unseren Straßen hast du gelehrt. Und er wird sagen, ich sage euch, ich kenne euch nicht, woher ihr seid. Weichet von mir alle, ihr Übeltäter. Also hier haben wir die gleiche Begründung. Wenn der Herr an der Tür steht und da jemand klopft, dann geht es darum, ob er ihn kennt. Und wenn er ihn nicht kennt, dann hat er überhaupt keine Aussicht, der da vor der Tür steht. Merken wir auch, was die für faule Gründe genannt haben, die da mit ihm sprechen. Die sagen, wir haben vor dir gegessen und getrunken. Wenn die gesagt hätten, wir haben deine Jünger immer gut versorgt, das wäre doch noch eine Aussage. Aber dass sie gegessen und getrunken hatten, das war doch nun wirklich nichts. Und dann, auf unseren Straßen hast du gelehrt. Sie sagen aber nicht, dass sie zugehört haben, nicht, dass sie ihn angenommen haben, nichts derartiges. Sie sind reine Schwätzer. Und der Herr sagt ihnen, ich kenne euch nicht, woher ihr seid. Und zu beachten ist, dass er beim zweiten Mal genau den gleichen Ausdruck gebraucht. Beim ersten Mal sagt er, ich kenne euch nicht, woher ihr seid. beim zweiten Mal sagt er, ich sage euch, ich kenne euch nicht, woher ihr seid. Er hat also gar nichts anderes zu sagen. Jetzt müssen wir Folgendes wissen. An der Tür, da kann man keine Bekanntschaft schließen. Nein, die muss vorher geschlossen werden. Bekanntschaft kann da nicht mehr gemacht werden. Nun finden wir einen interessanten Vers in Johannes 10, Vers 14. Den wollen wir einmal lesen. Da heißt es, ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen und bin gekannt von den Meinen. Das ist also ein gegenseitiges Verhältnis. Der Herr kennt die Seinen und die Seinen kennen ihn. Und diese Bekanntschaft muss hier auf der Erde zustande gekommen sein, dann steht die Tür offen. Jetzt kommen wir zu unserem dritten Wort. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Ja, damals war das anders als heute mit dem Folgen. Da können wir etwas lesen aus Markus 10, da wird uns gesagt, wie das ausgesehen hat, wenn einer dem Herrn folgte. In Markus 10 wird uns von Bartimäus berichtet. Der blinde Bettler, er sitzt am Wege, er ruft den Herrn an, der heilt ihn. Und dann heißt es in 10, Vers 52, Jesus aber sprach zu ihm, gehe hin, dein Glaube hat dich geheilt. Und alsbald wurde er sehend und folgte ihm nach auf dem Wege. Also damals bestand die Nachfolge zum großen Teil darin, dass man dahin, wo der Herr ging, auch ging. Wenn der Herr durch Lüdenscheid gekommen wäre, wäre er vielleicht nach Altenau gegangen, wir hinterher, hoffe, wenn er in Altenau wäre, wäre er nach Werdohl gegangen und so fort, Nachfolge. Die waren aber nicht alle in Ordnung, die da mitgingen, denn am Anfang dieses Abschnitts aus Markus 10, in Vers 46 lesen wir, und sie kommen nach Jericho. Und als er aus Jericho ging, mit seinen Jüngern und einer zahlreichen Volksmenge, saß der Sohn des Timäus, Bartimäus, der blinde Bettler am Wege. Also der Herr wurde begleitet von seinen Jüngern und von einer großen Volksmenge. Und ich denke, das ist durch die Jahrhunderte immer so gewesen. Wo der Herr auftritt, wo seine Botschaft verkündigt wird, da sind Echte, die sie annehmen. Und da ist auch die große Volksmenge. Und da kann man sich ganz leicht täuschen. Wie sieht es denn nun bei uns aus mit der Nachfolge? Wir haben da ein Wort in Lukas 9. Das wollen wir einmal lesen. Lukas 9, Vers 23. Er sprach aber zu allem. Das heißt also nicht nur zu den Jüngern, sondern auch zu der Volksmenge. Wenn jemand mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Denn wer irgend sein Leben erretten will, wird es verlieren. Wer aber irgend sein Leben verliert um meinetwillen, wird es erretten. Wobei einschränkend gesagt werden muss, dass das Wort, das hier mit Leben übersetzt ist, im Griechischen Psyche heißt, und man kann es erwählen. Also der Herr sagt, wer ihm nachfolgen will, der soll sich selbst verleugnen und dann soll er sein Kreuz aufnehmen und ihm täglich nachfolgen. Nun verstehen viele Leute unter Kreuz so viel wie Leid. Da sagt man zum Beispiel, die Frau hat ein Kreuz, jemand trinkt. Das ist ein bekannter Satz. Das meint die Bibel aber nicht. Was die Bibel mit Kreuz aufnehmen meint, lesen wir in der Leidensgeschichte. Und sein Kreuz tragend ging er hinaus nach der Stätte, genannt Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt, wo sie ihn kreuzigten. Wenn ich also wirklich mein Kreuz aufnehme, gehe ich zu meiner Hinrichtung. Der Apostel Paulus erörtert die gleichen Gedanken, aber in anderer Art. Paulus schreibt in Galater 2, Vers 20, ich bin mit Christus gekreuzigt, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist viel leichter als das, was in Lukas 9 steht. Hier wird mir gar nicht gesagt, dass ich etwas tun soll. Hier werde ich informiert über etwas, was geschehen ist. Wie Paulus sagt, indem wir also geurteilt haben, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Das ist etwas, was mir gesagt wird, was ich nun annehmen und begreifen kann. Aber die Aufforderung des Herrn, die ist anders. Die sagt, wenn jemand mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Dieses täglich sagt uns ganz eindeutig, dass es sich nicht um den leiblichen Tod handelt, denn den kann ein Mensch ja nur einmal erleiden. Mein Kreuz aufnehmen ist also mein freier Entschluss. Und der ist mir nur möglich, wenn ich den Herrn kenne als der, der er ist. Und darum kann ich immer wieder, immer nur sagen, es geht um unsere Gottesvorstellung. Heute gibt es ja ein Wort, das ungeheuer großen Einfluss nimmt, fast überall, ist das Wort motivieren. Da ist zum Beispiel ein Fußballspieler, der weiß, wenn wir dieses Spiel gewinnen, kriegen wir 10.000 Mark extra. Wer von uns würde für 10.000 Mark extra nicht schnell rennen? Und doch sind die immer noch nicht motiviert. Und doch geht der Trainer in der Pause zu ihnen und hämmert noch auf sie ein, er will sie motivieren. Wie kann man denn einen Christen motivieren? Nur mit Gott. Es gibt überhaupt nichts anderes. Wenn ich Gott kenne, dann bin ich motiviert. Und sonst kann mir keiner helfen. Ich will zwei Beispiele dafür geben, was es zu glauben gilt. Das erste, Matthäus 16, Vers 16. Ein außerordentlich bekanntes Wort. Der Herr Jesus hat zunächst die Jünger gefragt, wer sagen die Menschen, dass ich sei? Und dann wird allerlei Schönes gesagt, Johannes der Täufer, auferweckt, Prophet Jeremia und so fort. Und dann stellt er die entscheidende Frage, die auch uns allen gilt, ihr aber, wer saget ihr, dass ich sei? Und dann antwortet Petrus, Matthäus 16, 16, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Stell doch mal vor, wenn jemand das weiß, der Sohn des lebendigen Gottes, ist für unser kleines Hirn kaum oder gar nicht zu fassen. Der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Vielleicht verstehen wir das besser, was in Johannes 6, Vers 66 steht. Da hat der Herr Jesus zu den Menschen gesprochen, zu den Juden, hat ihnen gesagt, dass er sein Fleisch gibt als Nahrung. Und dann sind die meisten weggegangen. Und dann hat er die Jünger gefragt, wollt ihr etwa auch weggehen? Simon Petrus antwortete, 6 Vers 68, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Also das war die Auffassung, die Überzeugung, die Petrus vom Herrn hatte. Wenn ich die habe, dann läuft alles glatt. Wenn ich das behaupte, bekenne, sage, es hat keinen Wert. Es geht darum, ob ich davon wirklich bis ins Letzte überzeugt bin. Dann bin ich auch motiviert. Und sonst wird mich keiner motivieren. Denn unser Herr fordert schon eine ganze Menge. Aber wenn wir wissen, wer er ist, dann ist das, was er fordert, wieder wenig. Aber jetzt will ich schließen, damit wir noch Zeit haben.